Guten Morgen, ihr Lieben. Ich würde gerne zu Anfang noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich bitte dich heute Morgen, dass du zu uns redest. Dass du uns ins Herz sprichst. Und dass du uns zeigst, wer du bist. Mit all deiner Größe, mit all deiner Macht, mit allem, was dazugehört und vor allem mit deiner maßlosen Liebe zu uns. Vater, nimm du diese Predigt jetzt in deine Hand und mach du was Gutes daraus zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Amen. Ihr Lieben, ich bin Gott von Herzen dankbar, dass er mir großartige Kinder geschenkt hat. Vor allen Dingen habe ich ja als ältesten Sohn einen Vollbluttheologen. Und der hat vor längerer Zeit schon mir gepredigt. Und ich höre dem unheimlich gern zu. Und die Predigt, die er heute hört, das ist die, die mein Sohn mir gepredigt hat vor einiger Zeit. Wir haben schon von der Katja gehört, um was es geht. Sie hat diese Geschichte schon vorgelesen. Und ich möchte jetzt einfach nur mal den Text hier lesen aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4. Ihr wisst ja, wir sind in der Serie, wo es ums Markus-Evangelium geht. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser volllief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander zu. Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wahrscheinlich haben wir alle schon mehr als eine Predigt zu diesem Text gehört. Und oft wird ja diese Geschichte verglichen mit unserem Leben, so im Boot über den See zu fahren. Und früher gab es mal ein Lied, so in meiner Jugend, schon eine Weile her, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, also die Eltern werden sich noch daran erinnern, gell? Da kommt ja dieses Bild heraus, unser Leben als Bootsfahrt zum anderen Ufer und Jesus ist mit dabei und wenn es stürmisch wird, muss ich auch nur Jesus um Hilfe anrufen, ihn bitten und alles ist gut. Amen. Das könnte man eigentlich aufhören. Mir hat die Predigt meines Sohnes zu diesem Thema eine neue Perspektive vermittelt und das wünsche ich euch heute Morgen auch. Gucken wir auf den Kontext, was ist passiert. Jesus hat mal wieder einen schweren Arbeitstag gehabt, er hat zu vielen, vielen Menschen gepredigt und das hat er vom Boot aus gemacht, weil so viele Menschen da waren und jetzt ist es Abend, er ist müde und die Jünger, die haben den Auftrag, ihn nach Hause, nach Kapernaum zu bringen. Und da sind sie jetzt unterwegs. Und das ist ja das, der Vergleich, unser Leben auf See. Es ist wie unser Leben als Nachfolger. Wir laden Jesus in unser Leben ein und jetzt sitzt er mit in unserem Lebensboot. Und solange alles nach unseren Wünschen läuft, ist das auch richtig schön. Der Himmel ist blau, das Wasser ist weit und es glitzert und alles ist wunderschön. Kein Wässerchen kann unsere gute Laune trüben. Gerade so wie es hier ist, das ist übrigens der Tanganyika-See in Afrika. Aber dann gibt es auch Zeiten, wo es gefährlich wird. Die Stürme des Lebens kommen und plötzlich von jetzt auf nachher in einem Augenblick ist alles ganz anders. Und wenn dann so ein Sturm heranzieht, verwandelt sich das schöne glitzernde Wasser in eine drohende dunkle Tiefe. Der Himmel wird dunkel, die Sicht wird beeinträchtigt, Wind kommt auf, er wird immer stärker und reißt an den Segeln und den Seilen und alles flattert und knattert und das Boot, es knarrt und es fängt an zu regnen und Wellen und Regen füllen das Boot immer mehr ab und es droht zu sinken und dann fragt man sich, Mann, warum bin ich denn überhaupt losgefahren, wäre ich doch besser am Ufer geblieben. Auf dem See geht es vielleicht, in unserem Leben geht es leider nicht. Das Leben ist nun mal so. Stürme kommen, Bedrohungen kommen immer und immer wieder. Und daran lässt sich auch nichts ändern. Die Frage ist nicht, kommen irgendwelche Stürme auf uns zu, sondern die Frage ist doch, wie gehen wir mit diesen Stürmen um? Und hier in dieser Geschichte können wir zwei Möglichkeiten, wie wir mit Stürmen in unserem Leben umgehen, sehen. Einmal haben wir die Möglichkeit wie die Jünger. Die Jünger sind entsetzt, klar. Und ihre Reaktion, die ist ja auch verständlich. Der Sturm braust über sie hinweg und bedroht ihr Leben. Das Wasser läuft ins Boot rein, das füllt sich. Und ja, wir haben es gehört in der Geschichte, die Katja vorgelesen hat. Da kann man schon Angst bekommen und verzweifelt um sein Leben kämpfen. Und da waren ja auch erfahrene Männer unter diesen Fischern. Das waren ja keine Hobbyfischer, das waren ja keine Hobbysegler, sondern das waren gestandene Männer, die konnten den See, die kannten den See seit Jahren. Und vielleicht haben sie dann auch gedacht, irgendwann in der Nacht, vielleicht sollten wir besser umkehren. Will Jesus überhaupt, dass wir ans andere Seeufer rudern? Oder wir können so reagieren wie Jesus. Jesus schläft. Er hat einen anstrengenden Tag hinter sich, ist müde. Und jetzt liegt er bequem im Heck des Bootes und schläft den Schlaf der Gerechten. Und in diesem Falle trifft es absolut zu. Friedlich liegt er da inmitten des ganzen Chaos. Wisst ihr, was mich an Jesus begeistert? Er ist ein großartiger Lehrer. Und selbst mit seinem Schlaf lehrt er seine Jünger etwas und uns auch. Und was können wir von den Jüngern lernen und von Jesus? Dass Stürme kommen, können wir nicht vermeiden. Es gibt zwar vieles, was wir prophylaktisch oder präventiv tun können, um Lebensgefahren zu vermeiden. Und wir Deutsche, wir sind ja da schon richtig gut drin, gell? Möglichst alles so zu machen, dass man sich nicht mehr verletzen kann. Wir werden uns immer wieder in schlimmen Situationen in unserem Leben wiederfinden und in denen werden wir uns hilflos vorkommen, wie die Jünger damals. Das sind Situationen, in denen wir merken, dass wir eigentlich nicht die Herren sind, dass wir eben nicht alles im Griff haben, so wie wir das gerne hätten. Und wir kommen uns vor wie so ein Spielball in der Hand eines Stärkeren. Und letztlich ist es ja auch so. Wenn wir nur gucken, die letzten zwei Jahre Pandemie, was haben wir dieser Pandemie entgegenzusetzen? Na ja, gut, dann setzen wir uns hier halt so eine Maske auf und hoffen, dass uns die Viren da nicht erwischen. Wir haben nichts im Griff. Wir können nicht vermeiden, dass sowas kommt. Und wir können das auch nicht einfach wieder so loswerden. Unsere Möglichkeiten sind so sehr begrenzt. Wie begegne ich einem Sturm, den ich nicht verhindern kann und den ich auch nicht einfach abstellen kann? Die Jünger, die sehen diesen Sturm, die sehen all das, was um sie herum vorgeht. Ihr ganzes Denken, ihr ganzes Handeln ist von Angst und Furcht geprägt. Sie kämpfen. Und das ist dann für uns auch hier eine Frage. Ist unser Denken und unser Handeln in solchen Situationen von Angst und Furcht geprägt? Was Jesus denkt und tut, ist von Vertrauen geprägt. Er schläft ruhig im Boot. Was die Jünger tun, ist von Furcht und Sorge geprägt. Und jetzt, inmitten diesem Chaos, gehen die Jünger hin zu Jesus, sie wecken ihn auf. Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Heute wird man sagen, sie beten. Ne? Aber es ist ja ein Vorwurf, was sie da machen, ne? Macht es dir nichts aus? Interessiert es dich gar nicht, was mit uns passiert hier? Sind wir dir völlig egal? Sie fühlen sich von Jesus allein gelassen. Der schläft und wir kämpfen uns hier ab. Der macht nichts, der tut einfach nichts. Ihr Lieben, was wäre passiert, wenn die Jünger Jesus nicht geweckt hätten? Könnt ihr mal drüber nachdenken. Aber sie haben den geweckt. Sie haben ihn geweckt. Und er greift in die Situation ein. Und zwar mit aller Macht, die ihm zur Verfügung steht. Und es geschieht ein Wunder. Schweig still. Vermutlich hat Jesus noch immer lauter geredet als ich gerade. der muss nicht schreien. Sei still. Und in einem Augenblick war der Sturm vorbei. Alles wird still. Und auch die Jünger, die waren still. Denen hat es total die Sprache verschlagen. Sie erstarren förmlich und sie sind still, so richtig still. Still, dass man hätte auf diesem See eine Stecknadel im Boot fallen hören. Und diese Stille hinein fragt jetzt Jesus, warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Na, dieser Jesus hat ja viel Verständnis für seine Jünger. Es klingt ja schon fast wie ein Vorwurf. Warum tut es Jesus hier? Warum fragt er seine Jünger so eine Frage? Eigentlich tun doch die Jünger genau das, was wir in den allermeisten Büchern über Spiritualität und Nachfolge lesen. Sie tun genau das, was doch auch wir jemandem raten würden, wenn er in einer stürmischen Lebenssituation drinsteckt. Geh zu Jesus, bete, sag's Jesus. Eigentlich könnte man doch sagen, die Jünger, die handeln hier vorbildlich. Und doch, Jesus lobt sie nicht. Jesus lobt sie nicht dafür, dass sie ihn geweckt haben. Stattdessen kommt eine Zurechtweisung von Jesus. Warum habt ihr solche Angst? Gute Frage, warum hat man Angst? Und hier merken wir, Gebet ist nicht immer ein Zeichen des Glaubens. Gebet ist nicht immer ein Zeichen des Glaubens. Das Rufen der Jünger, das Gebet der Jünger, ist ein Gebet des Unglaubens. Dieses Rufen verrät doch etwas über den Glauben der Jünger. Worum es Jesus dabei geht, ist nicht der Fakt, dass sie beten, sondern die Herzenshaltung, das, was dahinter steht, was sie zum Gebet treibt, das ist das, was Jesus hier ankreidet. Macht es dir nichts aus? Interessiert dich das überhaupt nicht, was mit uns passiert? Sind wir dir denn egal? Was steckt denn in diesen Aussagen drin? Was kommt denn da zum Vorschein? Und man muss sagen, unterm Strich kommt daraus Misstrauen. Misstrauen. Sie sehen den Sturm, sie sehen das aufgewühlte Wasser, sie bekommen Angst, sie wollen nur noch eins: den Sturm loswerden. Irgendwie muss es doch mal ein Ende haben, so schnell wie es geht. Sie wollen raus, sie wollen das nicht länger ertragen. Sie halten es einfach nicht mehr aus, sie wollen, dass es jetzt endlich Schluss ist. Alles dreht sich nur noch um sie, um ihre Angst, um diesen aufgewühlten See und es geht immer schneller wie der Sturm. Und Jesus, der sollte doch endlich mal was tun. Wie kann denn der so ruhig zuschauen, in dem Boot liegen und schlafen? Er tut einfach nichts. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, naja, sie hätten sich ja ein Beispiel an diesem Jesus nehmen können, hätten sich einfach dazulegen sollen. Ne? Einfach neben dran legen, neben Jesus und mit Jesus schlafen. Aber versteht ihr, ihr Gebet ist geprägt von dem, was um sie herum passiert. Und das kennen wir doch alle. Es ist doch oft so, dass die äußeren Umstände, das, was um uns herum passiert, was um uns eindringt, dass das unser Gebet prägt. Es besetzt unsere Gedanken, unsere Gefühle, es raubt uns den Schlaf, es beschäftigt uns und lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Und dann ist der Sturm nicht nur draußen um die Jünger herum, sondern er ist in den Jüngern drin, in uns drin. Und bei Jesus ist es ganz anders. Er kann im Sturm schlafen. Warum? Er weiß, dass er keine Angst haben muss. Warum? Weil sein Vater da ist. Weil sein Vertrauen in seinen Vater viel größer ist als alles andere. Auch dann, wenn es lebensbedrohlich ist. Und das hat er ja bewiesen. Bis zum Kreuz hat dieses Vertrauen gehalten. Und die Frage ist doch für uns, woher kommt dieses Vertrauen? Woher kommt dieses Vertrauen? Vertrauen nur, das wächst aus einer Beziehung. Jesus hatte eine sehr enge Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Und das Gebet spielte in dieser Beziehung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Gebet festigt unsere Beziehung zu Gott. Gebet richtet uns auf. Es richtet uns aus auf unseren Vater im Himmel, es gibt uns Orientierung, es gibt uns Halt. Und Jesus redet viel mit seinem Vater und dadurch wuchs ja auch seine Beziehung immer mehr. Er musste ja auch als Mensch lernen, was wir lernen müssen. Und sein Vater und die Beziehung zu seinem Vater, das war die Mitte seines Lebens. Und seine Gebete bestimmten, wie er mit allem umging. Das Gebet war die Kraftquelle für ihn. Und dadurch wusste er auch immer, was zu tun ist. Habt ihr jemals im Evangelium gelesen, dass Jesus irgendwo gebetet hätte, oh Herr, was mache ich jetzt? Nee, er wusste immer genau, was er tun musste. Das Gebet hat seine Beziehung zum Vater gestärkt. Sie wussten voneinander ohne jeden Zweifel, dass sie einander bedingungslos liebten oder lieben. Jesus wusste das 100%, dass es nichts auf dieser Welt gibt, dass es keine Macht auf dieser Welt gibt, die ihn von seinem Vater trennen könne. Auch nicht dieser Sturm, den er da gerade miterlebt. Er wusste, sein Vater kümmert sich um ihn und sorgt für ihn. Und weil Gott für ihn sorgt, musste Jesus nicht um sich sorgen. Jesu Gebet, und das finde ich faszinierend, Jesu Gebet ist nicht von den äußeren Umständen geprägt, sondern eigentlich ist es genau andersherum. Wie er mit den äußeren Umständen umgeht, ist geprägt von seinem Gebet. Die Stürme, die Bedrohung, die er erlebt, stellen sein Vertrauen nicht in Frage, sondern sein Vertrauen stellt in Frage, ob die Angst und die Sorge berechtigt ist in dieser Situation, weil er doch diesem Gott, seinem Vater, vertraut. Er kennt seinen Vater und weiß, dass er für ihn sorgt. Versteht ihr, was hier passiert? Letztlich gibt es immer nur zwei Möglichkeiten, den Schwierigkeiten und Stürmen des Lebens zu begegnen, die garantiert kommen werden. Entweder ist mein Denken und Handeln von der Angst und Sorge geprägt, oder es ist davon geprägt, dass ich in diesen großartigen, wunderbaren Gott Vertrauen habe und weiß, er sorgt für mich. Und was ich wieder so toll finde an Jesus, auch in dieser Situation, er ist ja überzeugt, dass die Jünger damals dieses Vertrauen lernen konnten. Und er ist auch überzeugt, dass wir das lernen können. Und er ist überzeugt davon, dass wir lernen können, dass nicht die äußeren Umstände unser Gebet bestimmen, sondern dass unser Gebet die äußeren Umstände bestimmt. Und damit werden wir nicht mehr zu einem Spielball irgendwelcher äußeren Umstände, sondern plötzlich ändert sich etwas. Versteht ihr? Jesus möchte, dass wir einen Raum haben, in uns drin einen Raum haben, der frei ist von Sorgen und Angst. Ein angstfreier Raum. Ein Raum, der nur für Gott reserviert ist. Und diese Beziehung zu Gott, das muss eine exklusive Beziehung sein. Da hat nichts anderes mehr drin Platz. Und dann können wir auch in den schwierigsten Lebenssituationen durchatmen, weil unser Vertrauen größer ist als die Stürme, die uns entgegenstehen. Glaube ist Vertrauen inmitten von allem. Dann muss ich in einem Sturm nicht fragen, warum lässt Gott das zu? Bin ich Jesus denn egal? Lässt er mich denn im Stich? Ich muss diese Frage nicht stellen, weil ich tief in mir weiß, dass mein Leben am Ende in seiner Hand und er in allem das Beste für mich will. Glaube ist Vertrauen inmitten von allem, denn Gott macht keinen Fehler. Dieses Vertrauen habe ich bei einer lieben Schwester vor ein paar Jahren erleben dürfen, im Hospiz. Sie wusste, dass sie bald sterben würde. Sie hatte auch Schmerzen gehabt, hat auch entsprechend Medikamente gekriegt. Aber das, was mich bei ihr immer wieder beeindruckt hat, das war dieses Vertrauen in Jesus. Ihr ganzes Denken und Handeln in dieser Situation war bestimmt von diesem Vertrauen in ihrem himmlischen Vater. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt. Angst und Furcht vernebeln unser Urteilsvermögen und trüben unseren Blick. Und wenn das die treibende Kraft wird, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwo am falschen Ort ankommen, weil wir gar nicht mehr sehen, wo es lang geht. Vertrauen dagegen, das hilft. Vertrauen hilft uns, einen kühlen Kopf zu bewahren, uns gelassen und besonnen zu verhalten. Und dann kann ich auch beten, danke Herr, dass du bei mir bist. Und bitte schenke mir den Frieden und die Gelassenheit im Umgang mit diesem Sturm. Dass Jesus mir hilft, in seinem Sinne mit dem Sturm meines Lebens umzugehen. Ihr Lieben, Glauben heißt ja nicht, dass ich nichts tue. Glauben heißt, alles zu tun, was ich als Mensch tun kann. Dafür hat mich Gott begabt. Aber bei den Dingen, die darüber hinausgehen, auf die ich keinen Einfluss habe, kann ich vertrauen, dass dieser großartige Gott mir hilft und dass er das Richtige tut, weil er eben keine Fehler macht. Was mich immer so beeindruckt hat, wenn man mit Geschwistern gesprochen habt, die in der Verfolgung sind, in Gefängnissen sitzen und so weiter, was mich immer wieder da besonders beeindruckt hat, war der Fakt, dass wenn ihr die fragt, wofür soll man denn beten, die beten nicht, bete doch dafür, dass die Umstände sich ändern. Nee, sie sagen, bete dafür, dass wir stark bleiben, dass wir unserem Herrn treu bleiben. Betet, dass die Umstände uns nicht überwinden, sondern wir die Umstände überwinden und dadurch unserem Gott im Himmel Ehre machen. Versteht ihr, wenn wir das lernen, dann wird sich unser Gebetsleben hier in Worms ändern. Dann wird sich dein Gebetsleben verändern. Und dann werden wir nicht mehr beten, ach Herr, lass doch alles wieder so sein, wie es früher einmal war, damit es wieder schön in unserer Gemeinde wird. Nein, dann werden wir vielleicht anfangen zu beten. Danke, dass du versprochen hast, dich um uns zu kümmern und zeige mir, was ich dazu beitragen kann, dass wir als Gemeinde gut versorgt sind. Vertrauen wächst dort, wo ich mit Gott vertraut werde, wo ich ihn immer besser kennenlerne, wo ich kennenlerne, was ihn freut und was ihn nicht freut, was er gerne hat, was er nicht gerne hat, was er mag, was er nicht mag und so weiter. Ich lerne Gott immer besser, wenn ich sein Wort lese. Ihr Lieben, für mich ist es immer noch unverständlich, dass es Geschwister gibt, die die einzigen Worte aus der Bibel hören, die sonntags morgens im Gottesdienst. Das ist für mich nicht verständlich, nachvollziehbar. Denn wo sonst will ich den Gott kennenlernen? Er hat uns ein tolles Buch gegeben. Er hat uns seine Offenbarung gegeben und wir dürfen da drin lesen, dürfen ihn kennenlernen. Und dadurch wächst unsere Beziehung zu ihm. Und dort, wo ich anfange, mit diesem Gott, mit diesem Jesus zu reden, da wächst meine Beziehung zu ihm. Okay, weiter. Wer ist er eigentlich? Das war ja die Frage, die sich die Jünger am Ende stellten. Und zur Antwort gehörte, dass sie sich fürchten. Sich vor Jesus fürchten, ist ja für uns heute eher ein undenkbares Ding. Gell? Wir haben ja Jesus so ein bisschen verniedlicht. Jesus ist ja der dafür sorgt, dass mein Leben klappt, der mich tröstet, weil er traurig ist und bei dem ich immer sagen kann, ach toll, dass es heute so toll geht und so weiter. Er ist unser Freund, auf den können wir uns verlassen und er ist immer für uns verfügbar. Wenn wir aber in diese Geschichte schauen, dann wird uns sehr schnell deutlich, dass die Furcht der Jünger, die sie jetzt vor Jesus haben und nicht mehr vor dem Sturm, sehr, sehr berechtigt ist. Gerade waren sie noch voll Furcht wegen des Sturms und die Angst, darin umzukommen, hat ihr ganzes Handeln bestimmt. Sie waren ja diesen Naturgewalten total hilflos ausgeliefert und dann plötzlich steht Jesus auf, sagt ein Wort und alles ist still. Versteht ihr? Das ist, wie stellt euch vor, ich stehe hier unten an dem Berg und da oben auf dem Berg liegt so ein tonnengroßer Stein. Ne? Und dieser Stein droht jetzt da runterzurollen auf mich und mich zu zermalmen. Und dann kommt von oben ein Stein, der nicht nur eine Tonne wiegt, der eine Million Tonne wiegt und zerschmettert diesen Stein, der da gerade auf mich losrollen wollte und vor dem ich so Angst gehabt habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist ein blödes Bild vielleicht. Aber wenn die Jünger dem Sturm hilflos ausgeliefert waren, weil der so zu mächtig war, wie viel mehr sind sie denn dann diesem Jesus jetzt ausgeliefert, der noch viel mächtiger ist, der nur ein Wort spricht. Und alles ist still. Niemand von uns kann den Sturm kontrollieren und niemand von uns kann Gott oder Jesus kontrollieren. Gott macht mit uns, was er will. Es gibt nichts, was wir diesem großartigen Gott entgegenzusetzen haben. Alle Macht dieser Welt. Ihr könnt alle Atombomben dieser Welt zusammennehmen, die sind noch nicht ein Bruchteil, doch ein Bruchteil schon, aber ein sehr kleiner Bruchteil dessen, was Gott an Macht hat. Er sagt ein Wort und da funktioniert keine mehr. Doch, ich kann schon verstehen, dass die Jünger sich vor Jesus gefürchtet haben. Und wenn wir anfangen, mal wirklich über diesen Gott nachzudenken, wer er ist und wie er ist, dann werden wir Furcht bekommen. Und ich denke, das ist gut, denn Gott wünscht sich ja auch, dass wir ihm ehrfurchtsvoll begegnen. Und da steckt das Wort Furcht mit drin. Nicht die Angst wieder vor dem Sturm, die Angst um unser Leben, aber die Angst vor diesem großartigen, allmächtigen Gott. Doch, ich kann verstehen, dass die Jünger sich gefürchtet haben vor diesem Jesus. Warum? Weil er ist der Herr. Der Herr, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig gut und macht es richtig Mut. Denn wenn dieser Jesus, dem alle Macht gegeben ist, auf unserer Seite ist, in unserem Boot drin ist, dann ist er stärker als alle Naturgewalten, dann ist er stärker als Hölle, Tod und Teufel. Und das ist doch ein ermutigender Gedanke. Meine letzte Frage, warum hat Jesus eigentlich dieses Wunder vollbracht? Eigentlich war es doch unnötig, zumindest nach dem, was Jesus gesagt hat. Viel besser wäre es doch gewesen, wenn die Jünger ihm vertraut hätten. Er hätte ja auch sagen können, also Jungs, jetzt kommt mal ein bisschen runter, es passiert euch nichts. Setzt euch einfach mal ruhig hin und wartet ab und dann seht ihr, passiert nichts. Aber das macht Jesus nicht. Er tut ein Wunder trotz des Unglaubens und des Misstrauens seiner Jünger. Und das macht auch wieder Mut. Das macht Mut und das ist eine gute Lektion gewesen für die Jünger damals und das ist eine gute Lektion für uns heute. Wir erleben hier, dass dieser großartige Jesus der Herr auch über die Naturgewalten ist. Es gibt nichts, was diesem Jesus ebenbürtig wäre. Und diese Sorge, das Leben nachts zu verlieren, dies war völlig unnötig. Und das haben die Jünger sofort erkannt. Und die haben bestimmt irgendwann auch mal gesagt, oh Mann, wie konnten wir so doof sein und nachts so verhalten, wo doch Jesus bei uns im Boot war. Und vielleicht fragen sich ja manche von uns zu Recht, warum passiert mir das dann nicht? Oder warum passiert das bei uns in der Gemeinde nicht oder wie auch immer? Warum erleben wir kein Wunder? Die einen erleben ein Wunder, andere erleben kein Wunder. Ich weiß die Antwort auf diese Frage nicht. Keine Ahnung, nach welchen Kriterien Gott tut, sowas tut oder auch nicht tut. Aber eins gilt für uns alle und das ist für mich wichtig. Jesus ist da. Und dann ist er auch da, wenn er schläft. Und das ist das, was ich lernen will. Ich will lernen, ihm zu vertrauen, auch dann, wenn er keine Wunder tut. Und auch dann, wenn ich das Gefühl habe, er schläft. Und ja, es ist nicht einfach zu glauben. Und wenn ich ehrlich bin, merke ich bei mir, es gibt so einige Sorgen, die mich manchmal nachts wach halten. Und es gibt leider auch Dinge, die um mich herum passieren und die dann doch in mich, in mein Herz eindringen und ich fange dann nachts an zu denken und zu grübeln und irgendwie geht es im Kreis rum. Und es beunruhigt mich. Und ich sehe mich genau in der Situation wie die Jünger damals und ich drehe mich im Kreis und schaue nur auf das, was um mich herum passiert. Aber ihr Lieben, ich will mich damit nicht zufrieden geben. Nein, das will ich nicht. Ich will nicht dabei stehen bleiben, sondern ich will alles daran setzen, dass mein Glaube wächst, dass mein Vertrauen wächst, dass es so groß wird, wie das da Jesus hatte, als er im Boot lag. Und dass ich wie Jesus in jedem Sturm meines Lebens friedlich und ruhig schlafen kann. So dass ich nicht nur von meinem Kopf her sagen kann, Jesus ist stärker, sondern dass ich die Überzeugung, das Vertrauen in meinem Herzen habe. Ihr Lieben, es kommt gar nicht darauf an, ob die Stürme des Lebens in uns zur Ruhe kommen oder um uns herum zur Ruhe kommen. Klar, natürlich, es wäre schön, aber letztlich ist es nicht entscheidend. Entscheidend ist am Ende, dass Jesus mit dabei ist. Versteht ihr? Am Ende geht es nur um Jesus. Er ist das A und das O. Und ob er dabei etwas tut oder nicht tut, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Dabei sein ist alles, mit Jesus zusammen sein. Hauptsache, er ist dabei. Warum? Weil er sich bestens um uns kümmert und weil er keine Fehler macht. Er ist der Herr. Er ist der Herr über Naturgewalten. Er ist Herr auch über mich. Oder wie es der Thomas so wunderschön formuliert hat, als er den Auferstandenen gesehen hat, mein Herr und mein Gott. Mehr braucht er nicht zu sagen. Und vielleicht können wir ja auch mal wieder unseren alten Gemeindeauftrag etwas aus der verstaubten Ecke holen und können da Jesus ähnlicher werden lesen. Jesus ähnlicher werden. Ähnlicher werden, damit wir so reagieren in den Stürmen unseres Lebens, wie das Jesus gemacht hat. Er lag da und schlief. Und seine Jünger haben sich abgerackert. In echter Gemeinschaft wollen wir einander helfen, Jesus ähnlicher werden. Dass dieses Vertrauen und dieser Glaube in diesen großartigen, wunderbaren Gott wächst und so groß wird, dass wir eben diese Ruhe haben, ach, mitten im Sturm. Solchen Glauben wünsche ich euch und den wünsche ich mir. Und vielleicht ist ja am Mittwochabend eine schöne Gelegenheit, damit anzufangen zu üben oder weiter zu üben, wenn wir uns da zum Gebet treffen im Hauskreis Spezial. Euch einen gesegneten Sonntag.